Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Wir wollen einen Moment still sein und uns innerlich auf die Predigt vorbereiten. Herr, gib du uns die richtigen Worte und die richtigen Gedanken. Amen. Ach, wie gut, dass niemand weiß. Ich denke, fast alle von uns könnten diesen Satz jetzt ergänzen. Ach, wie gut, dass niemand weiß, dass ich Rumpelstilzchen heiß. Dieses Märchen ist eins der bekanntesten Märchen überhaupt. Und da gibt es diesen kleinen Mann, der um ein Feuer tanzt, irgendwo im Wald. Es muss eine sehr seltsame Gestalt gewesen sein. Und der tanzt da außen rum um sein Feuer und freut sich einfach, dass ihn kein Mensch kennt. Ach, wie gut, dass niemand weiß, dass ich Rumpelstilzchen heiß. Ach, wie gut, dass niemand weiß, wer ich bin, denkt er sich. Können wir diesem Satz eigentlich zustimmen? Wir leben ja in Schweinfurt, zumindest die meisten von uns. Und in so einer Stadt wie hier, da kann man eigentlich ganz gut mal einkaufen gehen und niemanden treffen, den man kennt. Und manchmal, muss ich ganz ehrlich sagen, gehe ich auch so einkaufen und denke mir, ach, wie gut, dass jetzt mich niemand kennt. Dass niemand weiß, wer ich gerade bin. Jetzt habe ich einfach meine Ruhe. Oder wenn es dann ein bisschen tiefer geht, ums Kennen, nicht nur um den Namen, gibt es schon Situationen, wo ich mich falsch verhalte bei mir oder wo ich falsch handle. Und dann finde ich es eigentlich ganz gut, dass nicht jeder weiß, wie genau ich bin. Dass sie nicht alle ganz genau meine tiefsten Schwächen und Grenzen kennen. Das finde ich eigentlich ganz angenehm. Und auf der anderen Seite weiß ich auch, dass Freundschaft, echte Beziehung erst dann entsteht, wenn ich den anderen daran teilhaben lasse, wie ich bin. Ja, also wenn ich jetzt zum Beispiel der Gabi ihren Namen nicht kenne und sie meinen nicht, dann können wir gar nicht so richtig miteinander reden. Muss ich immer sagen, du da. Das ist ja blöd. Und genauso, wenn eine Beziehung sich entwickeln soll, eine Freundschaft, dann muss ich etwas von diesem Anonymen aufheben und mich öffnen. Sagen, guck mal, ja, so tick ich, so bin ich. Und erst dann kann Beziehung entstehen. Liebe Gemeinde, unsere Geschichte, die ist auch so eine Geschichte, die wir gerade gehört haben, wo es um das Kennenlernen geht. Es ist eine echte Ich-bin-da-Geschichte Gottes. Und wir wollen uns dieses Ich-bin-da mal ganz genau anschauen, in drei Teilen. Wir fangen in der Gegenwart an, wir sind ja in der Gegenwart, gehen dann in die Zukunft und schließen mit der Vergangenheit ab. Also los geht's mit unserer kleinen Zeitreise. Die Gegenwart. Ich bin da. Ich bin da. Mose, würde ich mal sagen, ist einer, der schon zu diesem Zeitpunkt ein bewegtes Leben hinter sich hat. Er sollte an einem der ersten, man könnte sagen, Holocausts umgebracht werden. Die Israeliten lebten in Ägypten und wurden verfolgt, wie so oft in der Geschichte Israels. Und alle Kinder, alle Jungs sollten getötet werden. Und die Mutter von Mose, die war clever. Und die wollte ihr Kind retten. Also hat sie ihr Kind in einen Korb gelegt, den abgedichtet und in einen Fluss das Kind gesetzt. Und hat sich eine Taktik überlegt, dass ihre Tochter, die große Schwester, hingeht und irgendwie dieses Baby jemandem weitergibt, einer ägyptischen Mutter. Und wie das der Segen Gottes oder der Zufall, je nachdem, will, kommt die Tochter des Pharaos. Und in ihr entstehen mütterliche Gefühle. Sie sieht dieses Kind, sie hört es vielleicht schreien und holt es aus dem Kasten und nimmt es zu sich. Und lässt dann die Mutter es stillen. Relativ clever gemacht von der Mutter. Und Mose überlebt diese Geschichte. Er heißt dann aus dem Wasser gezogen, Mose. Das ist auch logisch. Und dann geht es weiter. Mose wächst auf in einem Paradies, so stelle ich es mir zumindest vor. Oder so zeigt es mir der Mose-Film, den es gibt. Doch dann merkt er irgendwann, was richtig ist. Dass es nicht richtig ist, dass die Leute aus seinem Volk versklavt werden. dass sie arbeiten müssen unter furchtbaren Bedingungen. 14 Stunden am Tag, stellen wir uns mal vor. Kein Essen, furchtbare Zustände. Und er geht los und schlägt einen der Aufseher tot, weil ihn die Wut so gepackt hat. Er musste einfach handeln und er wird zum Totschläger. Und er flieht, er rennt weg, weil er weiß, er ist der Nächste, der stirbt. Und er fängt ganz neu an als Nomade, als einer, der mit seinem Zelt hin und her zieht. Und dann begegnet ihm dieser Dornbusch. Er brennt, aber verbrennt doch nicht. Ich glaube, man könnte es am besten mit dem Wort wow kennzeichnen. Und da steht er jetzt. Und Gott redet mit ihm und sagt, Mose, zieh deine Schuhe aus. Das ist heiliges Land. Das kennen wir aus vielen Religionen, dieses Bild vom Schuhe ausziehen. Es ist heiliges Land. Wie wird eigentlich ein Ort heilig? Letztens hat mir jemand aus der Gemeinde eine Karte geschenkt. Wir schauen uns die mal an hier auf dem Beamer. Da steht drauf, was macht ein Ort eigentlich zu einem heiligen Ort? Die Gegenwart Gottes, nicht mehr und nicht weniger. Mose hätte sich das nicht besser ausdenken können. Es ist einfach passiert. Gott ist ihm einfach begegnet, heilig. Und er stellt sich vor, er sagt, wie er heißt. Gott sagt nicht, ach, wie gut, dass niemand weiß, wie ich heiße, sondern er sagt seinen Namen. Er sagt, ich bin da, ist mein Name. Ein ungewöhnlicher Name. Ich bin da. Das ist seine Vorstellung. Ich bin da. Ich bin für dich da, Mose. Ich bin für dich da, der du heute im Gottesdienst bist, sagt Gott zu uns. Ich bin da. So ist sein Name. Wenn du schon ganz lange in Gottesdienst kommst, denkst du vielleicht, naja, alter Hut, habe ich schon 100 Mal gehört. Haben mir schon ganz viele Leute gesagt, klar, Gott ist für mich da, jojo. Aber wie sieht's denn in deiner Lebenspraxis aus? Wie sieht's denn aus, wenn die Krise da ist? Wie sieht's denn aus, wenn die Sorgen da sind? Wie sieht's denn aus, wenn du nicht weißt, was du tun sollst? Wie ist es dann mit dem Ich bin da? Ist dir das dann klar? Machst du dir das bewusst und sagst, ja, Gott ist jetzt da, auch wenn gerade alles um mich herum ziemlich nach Neuanfang und Nomade sein ansieht? Wie ist es? Machst du dir das klar? Er ist da? Und wenn du der Einladung gefolgt bist und schon seit längerem mal wieder im Gottesdienst bist, vielleicht sagst du ja, doch, ich glaube schon, dass da oben eine höhere Macht ist. Da ist irgendein Wesen. Oder vielleicht bist du dir auch unsicher und sagst, wirklich? Ist das nicht nur eine Geschichte da, Mose und so? Ist er wirklich da? Wir dürfen mit allen diesen Fragen zu Gott kommen. Und dieses Ich bin da, das klingt so philosophisch. Das ist nicht philosophisch. Das ist keine philosophische Aussage, wo man dann eine Abhandlung drüber schreiben könnte. Nee, das ist Hebräisch, ist die Sprache der Bauern, das alte Hebräisch hier. Für die einfachen Leute ist das geschrieben. Und dieser Gott ist nicht ein philosophischer Ich bin da Gott, sondern einer, der wirklich da ist, konkret, real, geschichtlich. Gott ist kein Prinzip, er ist auch nicht Karma, sondern er ist geschichtlich. Und das zeigt sich uns am stärksten dann später in Jesus. Und wie erleben wir das, dass er geschichtlich ist, dass er real jetzt da ist? Ich möchte dich einladen, wenn dich diese Frage interessiert, mal später beim Kirchencafé keinen Smalltalk zu führen, sondern einen anderen mal zu fragen. Mach das wirklich mal. Wie ist Gott für dich da? Und lass dich nicht mit einer einfachen Antwort abspeisen, sondern mit so einer richtig konkreten. Frag mal, wie ist er da? Und dann lass dir eine Antwort geben. Ich erzähle später auch noch ein Beispiel von mir. Das war die Gegenwart. Ich bin da. Und wir gehen weiter in die Zukunft. Die Zukunft ist, ich werde mit dir sein. Mose bekommt einen Riesenauftrag. Man könnte es vielleicht so sagen, Mose, wenn der jetzt heute leben würde, soll zu Wladimir Putin gehen und sagen, beende alle deine Krisen und Kriege. Zack. Sonst gibt's Ärger, ne? Putin. Das wäre ein ziemlich riskantes Unterfangen. Und der Pharao war wahrscheinlich noch mächtiger, noch viel mächtiger. Mose soll zu ihm gehen, der kleine Nomade Mose, und soll sagen, Pharao, lass deine Sklaven, die dein Reich aufbauen, ziehen. Das ist nämlich Gottes Volk. Und Moses Reaktion finde ich sehr verständlich. Er sagt, ich? Wie bitte? Ich? Wer bin ich denn bitte? Und Gottes Antwort finde ich ganz schön dreist. Gott antwortet, ich werde mit dir sein. Mose fragt, wer bin ich? Und Gott sagt, ich werde mit dir sein. Er gibt ihm keine logische Antwort. Er sagt nicht, ja, hier ist deine Ausrüstung und da ist das und da ist das. Sondern er sagt, ich werde mit dir sein. Geh. Und dann diskutieren sie mehrere Kapitel lang in der Bibel. Immer wieder diskutieren Menschen mit Gott ganz lange hin und her. Und Gott lässt sich darauf ein. Er befiehlt nicht einfach, sondern er lässt sich darauf ein. Doch am Ende, als Mose wirklich nicht will und sagt, ich kann das nicht, sagt Gott wieder, ich werde mit dir sein. Ist das nicht etwas platt? Reicht das aus? Ich werde mit dir sein? Wie ist es denn mit unseren täglichen Herausforderungen? Mit unseren unüberwindbaren Herausforderungen? Ich nenne nur mal die Bereiche, in denen es diese Herausforderungen gibt. Finanzen, Ehe, Beziehung, Sexualität, Freundschaft, Beruf, Zerstrittenheit. Wie ist es in unseren unüberwindbaren Herausforderungen, mit unseren Aufträgen, die wir ausfüllen sollen? Reicht es da einfach aus zu sagen, ja, Gott wird mit mir sein, ich gehe dahin durch? Wir wissen, dass diese Herausforderungen, die wir haben, andere sind als die von Menschen in Haiti zum Beispiel, die dort von dem furchtbaren Taifun getroffen wurden. Und doch sind unsere Herausforderungen nicht klein und nicht herunterzuspielen. Die sind manchmal wirklich groß. Wie können wir sie mutig angehen? Ich will mit dir sein. Das reicht. Davon bin ich überzeugt. Es ist nicht das Einzige, aber es ist das Entscheidende. Denn wenn ich weiß, Gott wird mit mir durch die Situation gehen, dann verändert es meine Sicht auf die Dinge. Jetzt kommt ein Satz zum Merken oder zum Aufschreiben. Glauben heißt erkennen, dass die Aufgabe, die vor uns liegt, nie so groß ist wie die Kraft, die hinter uns steht. Nochmal. Glauben heißt erkennen, dass die Aufgabe, die vor uns liegt, nie so groß ist wie die Kraft, die hinter uns steht. Ein Beispiel von mir. Ich fahre im Sommer immer auf Freizeiten und habe die Verantwortung für das Leben von 20 Jugendlichen und noch ein paar anderen Mitarbeitern. Ich habe also die Verantwortung, dass 30 Menschen zurückkommen. Das ist wirklich mein Job. Wenn da was passiert, dann bin ich als Erster dran. Und ich schlafe ziemlich schlecht vor solchen Freizeiten in der Nacht vorher. Ich plane und ich gehe das alles durch und versuche das so gut wie möglich zu machen. Aber ihr wisst es alle, wenn man mit dem Auto ins Ausland fährt, kann immer was passieren. Und es kann auch sonst immer was passieren. Wenn man ein Lagerfeuer macht oder so, kann dir die ganze Hütte abbrennen. Super. Oder es kann sich einer schwer verletzen. Es kann so viel passieren. Und dann hilft es mir zu wissen, ja, da ist einer, der mit mir gehen wird. Der nicht nur in die Lücken springt, die ich nicht ändern kann, sondern der auch mit mir geht durch die Planung. Der mich hinweist, guck mal, da musst du noch mal ran. Guck mal da, hier, um das musst du dich kümmern. Und auch um die Dinge, die ich nicht beeinflussen kann, kümmert er sich. Das verändert meine Sicht. Ich schlafe zwar trotzdem die letzte Nacht vorher schlecht, aber insgesamt kann ich viel entspannter gehen, viel froher und gewisser. Ja, Gott wird mit mir durch diese Freizeit gehen, sodass alles am Ende gut ausgehen wird. Darauf vertraue ich. Und ich ermutige euch auch, durch eure Herausforderungen zu gehen, mit diesem klaren Bewusstsein. Die Aufgabe, die vor euch liegt, ist nie so groß wie die Kraft Gottes, die hinter uns steht. Und was, wenn die Unsicherheit doch bleibt? Wir sagen, ja, habe ich verstanden, aber es fällt mir so schwer. Dann schauen wir doch mal in die Vergangenheit. Das Dritte, nach ich bin da, ich werde mit dir sein, ich war mit dir. Gott stellt sich hier in unserer Geschichte nicht nur als der Ich bin da vor, sondern er stellt sich als der Gott der Väter vor. Was waren denn das für Typen, diese Väter? Der Abraham. Abraham hat ein großes Versprechen bekommen. Du wirst ein großes Volk, wird aus dir werden. Und Abraham wird älter und älter. Seine Frau kann keine Kinder mehr bekommen. Also hilft Abraham selbst nach. Mit einer anderen Frau. Aber Gott bleibt dran und schenkt seiner Frau Sarah im hohen Alter, im absolut biblischen Alter, Kinder. Und das stimmt wirklich, das Versprechen erfüllt sich. Daran soll sich Mose erinnern, wenn er zu seiner Herausforderung geht. Das hat Gott möglich gemacht, im hohen Alter. Und der Vater, er sagt, er ist der Gott Isaaks. Ja, Isaak ist nicht so bekannt wie Abraham. Isaak ist so ein klassischer Statist, ja, so eine Karteileiche, könnte man sagen. So einer, da gibt es nur so ein kurzes Kapitel in der Bibel und so eine eigene Geschichte hat er eigentlich gar nicht. Und dann die einzige Geschichte, wo er vorkommt, so richtig intensiv vorkommt, ist die von Jakob und Esau, wo er sich reinlegen lässt. Und wo er es nicht hinkriegt, dass seine Kinder ordentlich miteinander umgehen. Erziehungsversager. Und doch am Ende seines Lebens steht in der Bibel, Isaak starb alt und lebenssatt. Das bedeutet in den biblischen Texten, das Leben war gut, so wie es war. Gott kann aus einem Statistenleben ein Leben machen, das so, wie es war, gut ist. Und dann haben wir noch den guten Jakob. Jakob, ein Lügner, ein Betrüger, einer, der sich das alles so erschleicht. Und der wird auch wieder betrogen. Es ist so ein richtiger Kreislauf von Betrug und Lüge. Und dann kommt diese wunderschöne Geschichte am Ende, wo Gott ihm begegnet in einem Kampf. Das ist noch ziemlich hart, finde ich. Und dann entsteht Versöhnung. Das kann Gott möglich machen. Feinde werden wieder versöhnt. Und all das soll Mose bitte jetzt bedenken. Bei diesem Ich werde mit dir sein. Dass Gott das alles kann. Und das dürfen auch wir bedenken. Das hat Gott damals möglich gemacht. Und er hat tatsächlich diesen Exodus, diesen Auszug möglich gemacht. Und er hat auch in unserem Leben schon Geschichte geschrieben. Wie ist denn deine Vergangenheit mit Gott? Wo hast du ihn schon erlebt? Hast du schon eine Geschichte mit Gott? Vielleicht auch nicht. Vielleicht sagst du, nö, Gott habe ich noch nicht erlebt. Blick mal zurück. Wo hast du schon Schutz erlebt? Hilfe? Bewahrung? Das ist keine Suggestivfrage, ich meine es ernst. Wo hast du das schon mal erlebt? Wenn du sagst, ja, ich habe Gott selbst in meinem Leben schon erlebt, dann lade ich dich ein, anzuknüpfen und neue Geschichten mit Gott zu schreiben. Und dann, wenn du unsicher bist und nicht weißt, dass er jetzt mit dir ist, zu sagen, ja, aber er war doch schon mit mir, so wie mit den Vätern. Wenn du sagst, nee, Gott hat mit mir noch keine Geschichte, dann erinnere dich an die anderen. Hier, Kirchencafé später, ne? Nachfragen. Was hast du schon mit Gott erlebt? Und guck mal und hör dir das genau an. Und wenn dich das überzeugt, dann schreib auch deine eigene Geschichte mit Gott. Ich lade euch ein, jetzt einen Moment still zu sein und zu überlegen, wie sieht meine Geschichte mit Gott bisher aus und was wünsche ich mir dafür in der Zukunft und in der Gegenwart? Sind einen Moment still und überlegen, wie es mit Gottes Geschichte, mit uns selbst, mit jedem Einzelnen von uns aussieht und was wir uns von ihm wünschen in der Zukunft. Ich bin davon überzeugt, dass Gott unseren Satz vom Anfang vervollständigen würde mit: Ach, wie gut, dass jeder weiß, dass ich bin da heiß. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen. Jetzt singen wir noch mal zusammen. So nimm denn meine Hände, die Nummer 376. Und währenddessen geht der Klingelbeutel rum. Der ist für Zwecke in unserer eigenen Gemeinde bestimmt. Zum Beispiel für die Arbeit von unserem Chor.